Ich habe mir zum Zweck meiner eigenen Arbeit mit den verschiedenen Anfängen zu den philosophischen Untersuchungen zurechtgelegt, die Taktik unterschiedlicher Farben, nur als ein kleiner Hinweis, wie Sie sich vielleicht auch richten können. Die Strategie ist die, da es doch an vielen Stellen derselbe Text ist, aber dann an signifikanten Stellen Abweichungen gibt, sich möglichst leicht die Aufgabe zu machen, das jeweils identifizieren zu können. Also hier haben Sie die Kurzfassung auf Seite 141 und ich werde weiter fortfahren mit der Strategie, die ich das letzte Mal schon begonnen habe, nämlich Ihnen im Seitenblick zu diesen unterschiedlichen Fassungen versuchen nahezubringen, welche Denkbewegung sich zuträgt am Beginn des Wittgensteinschen zweiten Hauptwerkes, des geplanten Werkes zumindest. Ich mache gleichzeitig eine Hegel-Veranstaltung, wie manche von Ihnen wissen, und bin selber davon überrascht, welche Interferenzen da entstehen, verwende Wittgenstein, um bestimmte Sachen bei Hegel zu klären. Und ich glaube, man kann auch zurückgreifen auf hegelianische Philosophiemotive, um umgekehrt einiges von Wittgenstein klar zu machen. Das möchte ich Ihnen zu Beginn jetzt auch noch mal wenig vorschlagen, an einer speziellen Stelle, und zwar gerade an dieser Stelle der Drei habe ich herausgeholt, aber ich könnte es leicht vervielfältigen. Es könnten ruhig sechs unterschiedliche Starttexte für die philosophischen Untersuchungen sein. Wenn man sich klar macht, in welche Situation man also auch rein vom Technischen gebracht wird durch dieses Verfahren, dann kann man das im Vergleich zu Hegel schon ganz gut, also kriegt man im Vergleich zu Hegel doch einiges Interessante heraus, nämlich man kann sagen, es erstens mal interessanterweise, es geht um das Anfangsproblem, es geht um den Anfang der Philosophie, der auf die richtige Art und Weise gesetzt werden soll, denn wie wir noch näher sehen werden, ist beim Wittgenstein zusätzlich dazu, dass er sich diese ganzen Gedanken macht darüber, wie er sein Buch beginnen möchte, der Inhalt dessen, womit er das Buch beginnt, auch ein Anfang, nämlich der Anfang des Lernens. Und es ist wichtig, dass das erstens ein Anfang ist und zweitens aber ein anderer Anfang, ein anderes Konzept, ein anderes Setting von Anfang als Anfänge, die in der Philosophie früher thematisch gewesen sind, wie also zum Beispiel der Anfang, der für Hegel die Philosophie kennzeichnet. Nun ist es, wenn wir jetzt noch einmal beim Technischen bleiben, so, dass die hegelische Philosophie gekennzeichnet ist, dass sich Hegel immer wieder an unterschiedlichen Stellen ausgesprochen hat darüber, wie der Anfang gemacht werden soll. Ich habe Ihnen vor einiger Zeit aus dem Vorwort schon etwas gesagt und ich bin gerade in der Hegel-Veranstaltung dabei, eine Textstelle zu diskutieren aus der sogenannten Differenzschrift, Differenz zwischen dem Fichte- und Schellingschen System, wo Hegel ebenfalls sich die Frage stellt, was passiert, wenn man Leuten nahe bringen möchte, dass sie philosophieren sollen in der richtigen Art und Weise. Und er sagt dann sowas wie: Es muss da zwei Voraussetzungen geben im Vorhof der Philosophie. Die eine Voraussetzung ist die, dass das Absolute schon vorhanden ist. Ich erläutere das jetzt nicht. Es ist ganz einfach so. Die eine Voraussetzung ist das Absolute selbst. Es ist schon vorhanden. Es muss schon bei uns sein. Wir sind schon im richtigen Geist drinnen. Das ist die eine Voraussetzung. Wir könnten nicht zur Wahrheit kommen, wenn die Wahrheit nicht für uns schon im Prinzip zumindest verfügbar wäre. Und das Zweite, was er an der Stelle sagt, was man berücksichtigen muss, damit man in dem Vorhof der Philosophie sich auf die richtige Art und Weise vorbereitet, ist, dass es halt nicht nur die Hälfte der Story ist, dass das absolut nur bei uns ist. Die zweite Hälfte der Story ist, dass wir entzweit sind, dass wir in einem Zustand des Auseinandergetretenseins von Sein und Nicht, Endlichkeit und Unendlichkeit uns befinden. Das ist eine relativ standardmäßige Problemstellung im Zusammenhang mit Hegel. Und es ist eine publizierte Problemstellung. Und diese publizierte Problemstellung kann man verfolgen. Man kann natürlich das, was ich beim Wittgenstein hier mache, kann man im Prinzip auch bei Hegel machen. Auf eine Art und Weise kann man es bei Hegel, bei anderen Philosophen auch machen. Unter dem Thema: Wir sehen uns an, was der Hegel im Laufe seiner Philosophie Unterschiedliches oder Gleiches über den Anfang der Philosophie gesagt hat. Es steht an mehreren Anfängen seiner Bücher, stehen Äußerungen über diesen Anfang, und das kann man vergleichen, klarerweise. Das ist so etwas, würde ich mal sagen, wie, wenn ich das jetzt in die Malerei kurz übertrage, es gibt von einem klassischen Maler verschiedene Krippenbilder. Der hat immer wieder die Szene im Stall gemalt, und man kann vergleichen, welche Entwicklung dieses Malen der Szene im Stall zum Beispiel genommen hat oder irgendein anderes Motiv. Das ist natürlich klarerweise eine interessante und instruktive Art und Weise, reinzugehen in bestimmte philosophische, philosophiegeschichtliche Auffassungen. Eine einfache Parallele läuft eben so, dass man jetzt auch sagt, Wittgenstein hat hat immer wieder dieses Thema aufgegriffen, und man sieht sich jetzt an, welche verschiedenen Varianten er dafür gewählt hat, und vergleicht diese Varianten so ähnlich, wie man es auch zwischen der Differenzschrift oder der Einleitung in die Phänomenologie des Geistes oder die Logik betrachten könnte. Der kleine feine Unterschied wird Ihnen klar sein, der hier zu beachten ist, und das ist der, dass nichts von dem von Wittgenstein zur Publikation freigegeben worden ist. Das heißt, dass wir in einem Prozess eintauchen, dass wir uns da in einen Prozess hineinmischen, der nicht dazu geführt hat, dass Wittgenstein diese Bilder quasi fertiggestellt und verkauft hat, die es hier gibt, und man sich dann fragen kann, was ist die Linie? Das ist es nicht, sondern dass wir in einer Vielfältigkeit drinnen sind, bei der man immer mit berücksichtigen muss, wenn man an die Sache reingeht, dass jeder nächste Schritt in der Wittgensteinschen Entwicklung die Sache führen Wittgenstein erweitert, erneuert, anders darstellt, so dass er jedes Mal, wenn er über dieses Thema was macht, mit dem Thema was anderes macht. Und dass also die Wahrheit, wenn ich dieses schöne Wort jetzt hier sagen kann, die Wahrheit dessen, worum es da geht, nicht so betrachtet werden kann, dass man sagt, okay, da hat er jetzt die Unterschrift drunter gesetzt, das schauen wir uns an, wie es sich darstellt, und wir vergleichen das, wie es sich darstellt, damit, wie es sich anderswo dargestellt hat. So geht es nicht ganz, sondern es ist natürlich so, dass ein Bereich von so stellt es sich dar jeweils drinnen ist. Er hat diese Seiten jeweils neu begonnen und dann auch irgendwann unterbrochen. Aber die Arbeitsweise ist die, dass er jedes Mal, das kann man sehr schön sehen an dem eben, jedes Mal, wenn er an die Sache, an diese Sache wieder angeknüpft hat, wieder zurückgekommen ist, in der Serie, die ich Ihnen vorstelle, jedes Mal wichtige andere Aspekte betont hat, rausgelassen hat, reingegeben hat, sodass man, wenn man sich das genau ansieht, schlicht und einfach nicht festhalten kann, welche Thematik um welche Thematik es da geht. Also es ist nicht die Krippenszene, die immer wieder kommt, sondern man könnte eher so sagen, es ist mit einer ein bisschen torkelnden, schwankenden Kamera aufgenommen. Hin und wieder kommen die Hirten und dann kommt der Ochs und der Esel und dann kommt wieder die Maria und der Rest des Bildes verändert sich. Das heißt, das ist selbst eine Kommentierung dessen, was Familienähnlichkeit ist. Man könnte sagen, alle diese Anfänge haben etwas gemeinsam, aber es ist nicht das eine Motiv, sondern es sind Überschneidungspunkte, die man hier herausdestillieren kann. Aber das Wichtige ist für die, sagen wir, kreative philosophische Arbeit, ist nicht die Fahndung danach, welche Worte kommen jetzt in all den Varianten vor, sondern das Wichtige ist, mitzukriegen, was in dieser Serie von Arbeitsschritten eigentlich passiert, was die Dynamik ist, die das leitet, würde ich mal sagen, und wie sich bei jedem neuen Schritt durch die eine etwas veränderte Betrachtungsweise das ganze Thema auch wiederum neu aufrollt. Ich habe Ihnen das letzte Mal schon etwas gesagt über diesen ersten entscheidenden methodischen Schritt, vor dem man hier steht, nämlich dass Wittgenstein eine Augustinus-Beschreibung nimmt, die gedacht ist als Beschreibung von alltäglichem Verständnis, wo niemand, das ist sowas, wie Wittgenstein selbst für sich in Anspruch nimmt, wenn man Philosophie betreibt, dann darf man nicht kontrovers werden. Warum das so ist, ein eigenes Problem, aber das ist ein ganz ein starkes Motiv. Philosophen sollen sich nicht aufspielen, um es sozusagen im Jargon zu sagen. Die Aufgabe der Philosophen ist nicht, sich aufzuspielen, sondern die Aufgabe der Philosophen ist, Sachen zu sagen, wo alle Leute zustimmen können. Hängt mit, wie ich drauf gekommen bin, hängt durchaus stark mit dem hegelischen Vernunftbegriff zusammen, kann der Versuchung jetzt doch nicht widerstehen, Ihnen diese Hegelstelle, auf die ich vergangene Woche gestoßen bin, vorzulegen, weil sie so eklatant in der Wittgenstein-Linie drin liegt, aus der Differenzschrift, ebenso wenig als von beständigen Verbesserungen, bitte erinnern Sie sich, Vorwort, ebenso wenig als von beständigen Verbesserungen kann von eigentümlichen Ansichten der Philosophie die Rede sein. Noch vorher, im vorherigen Abschnitt, sagt er, es gibt eine Vorstellung von Philosophie als eine Art, Hegel ist das jetzt bitte, Vorstellung von Philosophie als eine Art von Handwerkskunst, wo man immer neu was dazulernt und den Fortschritt verfolgt. Und dann gibt es diese Arten von Philosophen, Reinhold nennt der Hegel da, die glauben, dass es nämlich darum ging, sozusagen einen allgemeingültigen letzten Handgriff zu finden, an dem sich dann die Sache klärt. Und dazu sagt Hegel, nein, die Wahrheit, das Absolute muss schon bei uns sein. Es geht in der Philosophie nicht darum, am Ende den Preis zu kriegen, sondern nur das interessiert mich, wo ich immer schon bin. Das ist jetzt nicht Hegel, sondern Wittgenstein. Und das ist jetzt wiederum Hegel. Es gibt eben keine eigentümlichen Ansichten in der Philosophie. Gut, Ende des kleinen Inserts. Er beginnt beim Augustinus mit einer Story, von der er sagt, da kann doch niemand eigentlich widersprechen. Seine Formulierung dafür ist, das ist eine Auffassung, die den meisten Menschen natürlich ist. Und Sie können sich vielleicht manche erinnern, vergangenes Semester habe ich darüber geredet, was Wittgenstein dazu sagt, als er in seinen Notizbüchern das erste Mal den Augustinus in diesem Zusammenhang aufruft. Da sagt er, und die Meinung des Augustinus ist uns wichtig, weil er ein vernünftig denkender Mensch, wenn auch in einer ganz anderen Kulturumgebung ist. Also da ist Konsens vorhanden in dieser. Da ist diese Selbstverständlichkeit, da müssen wir doch drüber nicht streiten. Das ist doch etwas, worauf wir uns einigen können. Und diese Bewegung wird sofort ergänzt durch die andere, zweite Bewegung. Also bevor ich das jetzt sage, wodurch sie ergänzt wird, mache ich Sie noch kurz darauf aufmerksam. Das ist diese Geschichte, wir sind bei uns, wir wissen, worüber wir reden, lernen tut man so. Diese Sache wird ergänzt durch die zweite Bewegung, in der Wittgenstein sagt, ja, das ist schön und gut, dass wir das alle für so richtig halten, aber wir sollten doch auch darauf aufmerksam machen, dass das dass es sozusagen wirklich sehr reduktiv ist, sagen wir mal so, nicht? Dass das sehr selektiv ist. Er sagt eine Variante, nicht? Die eine Variante, die er in 141 sagt, die kommt übrigens nur in 141 vor, interessanterweise, die hat er wieder weggenommen in den nächsten Varianten. Augustinus' Auffassung des Lernens der Sprache könnte man unvollständig lückenhaft nennen, als sehe jemand auf einen Wald von Laubbäumen, Nadelbäumen, Sträuchern, Farnen und anderem und sagte, der Wald besteht aus Kiefern. Das ist ein Motiv, das er wieder weggenommen hat. Man kann ein bisschen spekulieren darüber, warum er es weggenommen hat. Meine Vermutung ist die, dass das an diesen Thema unvollständig lückenhaft liegt, weil wenn man eine Analyse des Waldes hat, die schon derartig elaboriert ist, dass man sagt, da gibt es eben Farne, Sträucher, Nadelbäume und jemand Laubbäume und jemand kommt jetzt her und sagt, der Wald besteht aus Kiefern, dann ist es so offensichtlich, dass er Scheuklappen hat. Also in dem Beispiel möchte man geradezu instinktiv sagen, du machst dich ja selbst dumm, ja? Du machst dich ja selbst blind.
Eigentlich gibt es für mich an der Geschichte, dass die Aufzählung von Laubbäumen, Nadelbäumen, Sträuchern, Fahnen und anderem ja selber irrsinnig lückenhaft.
Auch das, ja, gut, aber das würde er ja leicht zugeben, ne? Das würde er leicht zugeben, dass er hier keine vollständige Aufzählung aller Pflanzenarten im Wald sagt.
Was ich so witzig finde, also er benutzt da irgendwie so quasi in dem Ausmaß Scheuklappen, wie es uns nichts ausmacht.
Okay, gut.
Also quasi, dass es jemand auf einem Wald zeigt, also diese Bäume und wenn man ganz impertinent ist, kann man auch nachfragen, gibt es da vielleicht Tiere auch drin?
Richtig. Und das ist aber das, was Sie jetzt sagen, ist ein schöner zusätzlicher Punkt, warum er das auslässt. Weil was an die Stelle des Waldes tritt, schon in der nächsten Variante, ist das Schachspiel. Und gerade durch Ihren Hinweis, ne, das ist das, also im Brown Book dann, suppose a man described a game of chess without mentioning the existence and operations of pawns. So klar war mir das nicht, aber dadurch, dass Sie es sagen, ist es mir jetzt auch noch deutlicher. Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Beispielen ist, dass im einen Fall sich um eine Wahrnehmungssituation handelt und im anderen Fall um eine Spielregelsituation. Also Schachspiel ist was anderes als Wald, weil Wald, in den Wald kann man gehen. Wald ist sozusagen Open End. Ne? Man kann eben genauso eine Frage stellen, wie sind da Tiere auch noch drinnen? Während es beim Schachspielen von der Konstruktion des Beispiels her keinen Sinn macht, zu sagen, naja, und ist da auch noch Musik dabei? Oder sowas ähnliches. Ne? Das ist sozusagen ausgeschlossen von vom Beispiel her. Das ist in dem Sinn ein Regelsystem. Das ist sicherlich ein Grund, den man anführen kann. Der andere Grund, den ich eben eher im Auge hätte, ist, dass man, wenn man jetzt beim Schachspiel, wenn man sich auf ein Schachspiel sieht und man beschreibt das Schachspiel ohne Bauern, dann kann man nun leichter diese besondere Doppeldeutigkeit mit reinbringen, die der Wittgenstein reinbringen will, indem man nämlich sagt, man kann einerseits sagen, er beschreibt das Schachspiel zu einfach und andererseits kann man sagen, er beschreibt ein einfacheres Spiel. Dieser wichtige Switch, ja, das ist ein ganz entscheidender Switch für die weitere Argumentation in dem Zusammenhang. Das ist ein Switch, den er nicht so leicht mit dem Waldbeispiel machen kann. Nicht? Also wenn man sich vorstellt, er beschreibt den Wald zu einfach oder aber er beschreibt einen zu einfachen Wald, das kann man sich auch vorstellen, aber das wird dann mit dem Beschreiben nicht passen. Ja? Da kommen die beiden Punkte. Richtig, da kommen die beiden Punkte zusammen, nämlich der Hinweis darauf, dass es eine Wahrnehmungssituation ist, statt einer Spielregelsituation. Es ist dann eben ein Wald, man wäre geneigt zu sagen, da sieht er sozusagen einen Wald in ganzer Fülle und sagt, es ist ein Nadelwald, sagen wir mal so, dann würde man eher geneigt sein, zu sagen, er schafft sich seinen eigenen Wald, als dass man sagen würde, man kann den Wald auch so sehen, nicht? Gut, das kann man auch sagen, die Trennungen sind nicht so scharf, nicht? Es ist eine Möglichkeit, in einer solchen Situation zu sagen, ach, so siehst du den Wald, ja? So in dem, das ist dieselbe Geschichte wie jemand, der Holz verkaufen will, weil ihm der Wald gehört, der sieht den Wald so, ja? Der beschreibt, also dessen Wald ist ein Wald von Festmetern, sagen wir mal, nicht? Der schaut da rein und der sieht tatsächlich die Sträucher nicht. Ja? Und der sieht eine ganze Reihe von Bäumen nicht. Der sieht nur zum Beispiel das, was er verkaufen kann. Oder aber jemand, der unter Bäumen Zuflucht suchen will und entsprechend organisiert und informiert ist, der sieht in dem Wald nur die Bäume, wo er sich vor dem Blitz schützen kann oder solche Dinge. Nicht so, so könnte man das Beispiel schon ausspielen, aber das ist nicht wirklich unser Punkt hier. Das war jetzt also gleich mal ein Hinweis darauf, wie sich sehr schnell was ändern kann, dadurch, dass nur ein kleiner Bestandteil der Überlegung ausgetauscht wird. Also noch einmal eben zurück zu diesem wichtigen Punkt. Also ab dem Brown Book tritt das auf und dann in weiterer Folge ist es sozusagen konstant. Das ist ein einfacheres, das ist sozusagen das Schachspiel zu einfach oder es ist ein einfacheres Spiel als das Schachspiel. Nun ist dieser Vorwurf an das Augustinus-Bild ist eben jetzt ein in die Diskussion einführen von Diskrepanz, Differenz. Wenn man eben sagt, Augustinus sagt das, was den Menschen natürlich ist, dann ist das ein Widerspruch, in dem nämlich gesagt wird, hast du dir auch überlegt, dass du, damit du das alles so schlüssig findest, Scheuklappen aufhast, um sozusagen wieder alltäglich zu sagen. Das, was dir so normal vorkommt, ist so normal, ist in Wirklichkeit nicht so normal. Kann man das sagen? Das ist schon eigentlich, ist es zu grob, ja? Also das als Paraphrase für das, was der Wittgenstein macht, ist zu grob. Und darum, es geht sozusagen in diesem ganzen Beispiel, geht es darum, fein genug die Differenzen zu setzen. Weil wenn ich jetzt sagen würde, nicht, wenn ich das weiter fortführen würde, was ich jetzt gesagt habe, Wittgenstein wendet gegen Augustinus ein, dass die angebliche Natürlichkeit dieses Bildes eine Täuschung ist. Und dass es in Wirklichkeit, das steckt da drin, dass in Wirklichkeit die Sache komplexer ist.
Aber ich habe eben den Eindruck, dass es eben nicht als Vorwurf der Täuschung gemeint ist, sondern wie wenn ich zu jemandem gehe und der wirklich das Schachspiel ohne Bauern spielt und sage, das Spiel funktioniert zwar nach den Regeln, aber ein Schachspiel ja. ist es noch.
So ist es, ganz genau. Das ist genau die Situation. Statt dass man die Sache so paraphrasieren sollte, dass man sagt, jetzt tritt der Philosoph auf und erweist die Beschränktheit des angeblichen natürlichen Zustandes, gibt es eine andere Situation, genauso wie Sie es gesagt haben. Es wird diese Selbstverständlichkeit auf der einen Seite akzeptiert. Es wird so etwas gemacht wie, dass man sagt, ach so, so siehst du den Wald, ach so, das machst du mit diesen Figuren, na interessant, so in der Art und Weise. Ach, das ist dir natürlich, okay, muss ich zur Kenntnis nehmen, kann ich zur Kenntnis nehmen, es ist dir natürlich. In dem Moment, in dem es dir natürlich ist, ist es dir natürlich. Wer bin ich, dir zu sagen, dass es dir nicht natürlich ist? Wer bin ich, dem Augustinus zu sagen, er täuscht sich, wenn der Augustinus dieser Auffassung ist und der Rest der Menschheit lange, lange Zeit immer dem zugestimmt hat. Aber, wie soll man das jetzt nennen, was der Wittgenstein macht? Es ist natürlich ein Supplement, es ist ein Bereicherungsversuch. Es ist eine Rückfrage. Es ist etwas von der Art, dass er sagt, hast du dir eigentlich auch überlegt, also wenn man in dem Bild bleibt, ich sehe das auch, was du siehst, und da gibt es noch diese kleinen Knöpfe. Hast du dir eigentlich schon was überlegt über die Knöpfe? Was machen denn die? Was machen denn diese kleinen Knöpfe dort? Völlig genau das, nicht? Also eben, man könnte sozusagen auf die sanfte Art und Weise, und das ist entscheidend wichtig, ja? Das ist entscheidend wichtig, gerade auch im Kontrast zu Hegel, wenn man sich das, darum habe ich es auch ein bisschen gebracht, nicht? Wenn man sagt, auf der einen Seite befinden wir uns schon im Medium des erfüllten, richtigen Denkens, und auf der anderen Seite sind wir zerrissen. Das ist das Hegelbild. Ja? Die Zerrissenheit, in der wir das Bedürfnis nach Versöhnung haben, das Auseinandertreten von Sein und Nichts und solchen Dingen. Es ist vom Thema her dieses Ineinanderspielen von es ist ja sowieso alles in Ordnung und na, keineswegs ist alles in Ordnung, weil wenn alles in Ordnung wäre, dann wären wir dort, wo wir sind, und dann könnten wir dort bleiben, und das wär's dann, ja. Das ist nicht das Ziel der Philosophie. Die Besonderheit, ich meine, die Philosophie, die den Fortschritt propagiert, um das sozusagen dazu zu sagen, die Philosophie, die den Fortschritt propagiert, hat es insofern einfach und ist uns in einer gewissen Weise natürlich viel, viel normaler und näher, dass man sagt, irgendwas stört uns, und was uns stört, das müssen wir beheben. Und wir müssen schauen, dass wir Möglichkeiten finden, das zu beheben. Und wenn wir es behoben haben, dann wird es uns nicht mehr stören und dann ist die Sache okay. Dann wird uns vielleicht was anderes stören, aber diese Geschichte ist erledigt. Das ist der letzte Handgriff. Wenn ich einen Computer versuche zusammenzusetzen und ich bin nervös und es passt, das der Deckel nicht auf das Gehäuse, ja? Und ich drehe ihn herum und ich versuche, ob ich ihn falsch in der Hand habe, ich schaue, ob ich den falschen Deckel habe und so, aber nein, es geht nicht und irgendwann einmal geht es klapp und der Deckel passt richtig auf das Gehäuse und ich sage, okay, das Problem bin ich los. Ja? Dass diese Art von philosophischer sozusagen Aufgabenlösung ist uns in einem gewissen Sinn ja ganz vertraut, nicht? Und die Herausforderung, auf die man sich mit Hegel und mit Wittgenstein einlässt, lässt sich im Vergleich dazu halt relativ gut sozusagen exponieren, indem man dieser Art von Fortschrittsdenken hinzufügen muss. Es gibt das zweite Motiv, dieses andere Motiv. Ich kreise, wie Sie merken, immer wieder um dieses Problem. Das ist ein Kreisen. Es ist etwas, was man nicht leicht erledigt. Und dieses andere Motiv ist eben, dass der Deckel passt, um es an dem Bild zu sagen, dass der Deckel passt, ist auch schon mit drin in der Story. Das muss in der Story mit drinnen sein, dass das Absolute schon da ist, dass wir natürliche Auffassungen haben. Das muss in der Story drin sein, es muss in der Philosophie drin sein. Und die Schwierigkeit ist nun natürlich zu sagen, da passt, also irgendwas passt genau nicht, weil meine Beschreibung von der Deckel passt, hat geendet mit der Aussage, damit bin ich ein Problem los. Und wie kann ich jetzt diese Idee, es passt, es ist in Ordnung, das Absolute ist schon da, die Sache ist philosophisch gelöst, wie kann ich dieses Motiv festhalten, zusammen mit dem anderen Motiv, dass ich was entwickeln muss, um sozusagen postulatorisch zu sagen, oder anders gesagt, dass es offensichtlich nicht passt. Ja? Wie kann es denn, und dass es offensichtlich nicht passt, steckt hinter der Aussage der Wittgenstein, der Augustinus sieht das Spiel zu einfach. Sie wollten was sagen? Das ist durchaus. Ich habe den Sokrates jetzt da nicht dazu gehabt, aber das ist etwas, was man genau an der Stelle mit dazu nehmen kann, inklusive der Marktsituation. Nicht? Also da sind wir, der Marktplatzsituation, da sind wir in einer ganz entscheidenden Struktur der abendländischen Philosophie drinnen. Sokrates als derjenige, der am Markt ganz unbefangen herumspaziert und den Leuten sagt, wir haben den Experten für Tapferkeit, haben wir da, das ist gerade der Feldherr, so und so, und da fragen wir ihn, der wird doch wissen, was Tapferkeit ist. Ne? Jeder sagt, der ist ein Vorbild von Tapferkeit, der ist halt offensichtlich am besten geeignet, uns zu sagen, wie man selber tapfer wird und so. Ne? Und der sagt dann auch, Tapferkeit ist, wenn man vorne steht in der Schlacht und kräftig hinhaut. Ja? Und der Sokrates macht dieselbe Story, macht sozusagen dieselbe Bewegung, die wir hier beim Wittgenstein sehen, nämlich sagt, ja, genau. Aber ist nicht ein bisschen einfach? Die Sanftheit, nicht? Und weil sie maioitig sagen, das Kind darf man nicht erschlagen, ne? Wenn man es zur Welt bringen will. Also man kann, da muss man schon helfen, ne? Muss man helfend eingreifen. Da muss man Schwierigkeit, jetzt nochmal wieder auf die Schwierigkeit zurückkommend, weil die eigentlich durch ihren Hinweis auch sehr deutlich wird, ist, also wenn man Geburtshilfe als das Beispiel nimmt, und das steckt ja zutiefst in uns drinnen, Geburtshilfe als Beispiel, dann hat man sich schon eine sehr bequeme Implikation sozusagen genommen, da hat man sich der schon bedient, nämlich, dass das Leben in die Richtung geht. Ne? Dass man, so wie ich es jetzt gesagt habe, helfend eingreifen muss, damit das rauskommt, was sowieso schon drin war. Ja? Insofern ist Geburt auch ein wunderschönes Beispiel eigentlich für das, wie sowas funktionieren kann, wie man helfend tätig sein kann bei der Entstehung von etwas ganz was Neuem. Es fällt mir jetzt nur in dem Zusammenhang ein, weil ich auch in der Hegel-Diskussion und so sozusagen immer wieder leicht selber stolpere über diese andere Strategie, die ich missionarische Strategie nennen würde. Eine missionarische Strategie hat nämlich eine ähnliche Struktur. Als Missionar Missionarin stehe ich auf der Seite von einem Glaubenssystem, von einem Überzeugungssystem und bin konfrontiert oder konfrontiere mich mit Vertreterinnen, die woanders sind, die nicht auf diesem Standpunkt sind, und ich will in denen die Bereitschaft wecken, in mein Glaubenssystem einzutreten. Also zum Beispiel, um es wittgensteinianisch zu machen, das, sowas hat er nicht, ja, aber das ließe sich ganz leicht in die philosophischen Untersuchungen reinschreiben, die Fremden, die primitiven fremden Stämme, die er imaginiert und zitiert auch immer wieder mit anderen Sprachspielen, die sonderbare Gepflogenheiten haben, die werden besucht von jemandem, der ihnen jetzt sagt, na, aber das macht es doch besser anders. Ja? Das müsst ihr vernünftig machen, das müsst ihr so und so machen, ihr müsst da Demokratie einführen, nämlich Demokratie, so wie ich sie verstehe, und solche Dinge. Nicht? Das ist diese Art von missionarischem Setting. Und in dem missionarischen Setting fällt es einem leichter, also mir fällt es leichter, sozusagen die schreienden, Unpassenden, die Nichtpassung deutlicher herauszukristallisieren, weil dazu, da sind wir sozusagen schon geimpft. Nicht? Wir sind geimpft dazu, Fragen zu stellen wie, wenn du kommst und jemanden anderen erzählst, bitte führt dort Demokratie ein, dann ist das dein Verständnis von Demokratie, dass du denen vorlegst oder vom Zählen oder irgendwas anderes, dass du denen vorlegst und das Interessante passiert nun an der Stelle, wo diese Fremden auf eine Art und Weise angesprochen werden sollen, dass sie das aufgeben, dass sie das verlieren, was sie bisher gehabt haben und eine andere Praxis annehmen, nämlich deine Praxis der Demokratie. Und das soll ein Lernprozess sein und das ist etwas, wo der Fortschritt weitergeht. Das ist etwas, wo die Entwicklung verlaufen soll, mehr oder weniger. Und wie kann denn das gehen? Es ist ja nicht umsonst, dass Missionare immer gedeckt werden von den Armeen. Nicht? Also da kann man, da hat man sozusagen den die natürliche Skepsis, dass man sagt, so geht Lernprozess nicht. Ja?
Weil es so arg nicht schon in diesem Bild des Sprachlernens aufgeht.
Richtig. 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 Das kommt gleich als nächster Punkt. Das wollte ich auch genau sagen. Bevor ich dazu komme, sage ich sozusagen noch eines, muss man es näher noch sozusagen ansehen, überrascht mich jetzt selber, aber im Zusammenhang mit Geburt, das war jetzt eigentlich der Punkt, im Zusammenhang mit Geburt hat man diese Skepsis nicht. Es ist ja wirklich nicht kompliziert und es ist in diesem Sinn allgemein verständlich zu sagen, in der Geburt entsteht ein neues Leben, trennt sich von dem Leben, von der Symbiose mit der Mutter, entsteht ein neues Leben und damit dieses neue Leben entsteht, das ist nicht ganz friktionsfrei, da muss was zerstört werden und da gibt es einen Qualitätsunterschied, da muss ein Schrei getan werden, da muss was durchschnitten werden, da muss was rauskommen und damit dieser Schrei getan werden kann, braucht es jemanden, der hilft. In einer bescheidenen, aber doch ganz wesentlichen Art und Weise. Diejenige in dem Fall, die hilft in der Regel, kann sich sozusagen nicht aufspielen als Schöpferin des Lebens. Nicht? Die kann das Leben nicht schaffen, aber sie kann Leben ermöglichen. Wenn sie nicht eingreift, wird Leben vielleicht nicht stattfinden. Das heißt, wenn man Prozesse unter diesem Motto, unter diesem Motiv betrachtet, dann hat man eine gute guten Background, nicht? Eine gute Basis, solche Qualitätsunterschiede, Sprünge zu sozusagen, wie sagen wir, zu harmonisieren, nicht? Also in diesem Bild passt es zusammen und darum Sokrates, Lernprozesse, jetzt bin ich bei den Lernprozessen, darum ist das Entstehen lassen von neuen Ideen, das sich herausbilden von etwas qualitativ anderem, was trotzdem aber in einer Entwicklung drinnen ist. Darum ist etwas Neues lernen mit Vorzug und also wird quasi mit großer Begeisterung immer wieder nach diesem Geburtsvorgangsmodell betrachtet. Ne? Und ich würde, und man kann sozusagen, mehr kann man zu dem eigentlich nicht sagen. Es ist, man kann natürlich auch es gibt eine sanfte Geburt, wenn man da schon weiter reden will, es gibt sanfte Geburten, es gibt traumatische Geburten, aber solange ich es als Geburt beschreibe, habe ich mich auf dieses Ding eingelassen. Ne? Und wenn wir jetzt also zum Lernprozess, ich denke, Ihr Hinweis war vollkommen richtig, dass mit Wittgensteins Positionierung, Setzung dessen, dass er die philosophischen Untersuchungen mit einem Lernprozess beginnt, ja? Also mit der Reflexion eines Lernprozesses, kann man so umgehen, das kann man hilfreicherweise so sehen, dass es eine Auseinandersetzung mit mit einem Qualitätssprung ist, mit einem Eintreten in einen neuen Zustand. Mit dem Eintreten in einen neuen Zustand, von dem aber gleichzeitig gesagt ist, dass der Zustand schon vorausgesetzt ist, damit man in ihn eintreten kann. Also so wie Geburt voraussetzt Leben, Lebensabläufe, damit jemand in das Leben reinsteigt. Es ist ja wirklich faszinierend, nicht? Weil der Embryo lebt ja auch, ne? Er ist ja Teil des Lebens und innerhalb dieses Lebens erreicht er eine andere Stufe, aber es ist nicht so, also es ist nicht so, dass man ohne Restriktionen sagen könnte, er kommt auf die Welt, sagt man interessanterweise. Ne? Er kommt auf die Welt, kann man sagen, er kann nicht sagen, er erhält Leben. Ja? Die Frage, nicht umsonst, ab wann hat das Ding Leben? Ja? Ab wann lebt das? Ist nicht umsonst eine schwerst umstrittene Frage und es ist sicher, das eine zumindest ist sicher, dass es nicht lebt ab dem Zeitpunkt, ab dem es geboren wird, sondern dass die Grenze des Lebens da woanders ist. Ne? Darum ist aber natürlich, wenn man von Geburt redet, immer schon diese doppelte Betrachtungsweise im Spiel, dass man Leben voraussetzen muss, damit jemand zur Welt gebracht werden kann, um es so auszudrücken. Und so etwas Ähnliches wird hier rekonstruiert im Zusammenhang mit dem Lernen von Sprache auch. Denn damit Sprache gelernt werden kann, muss Sprache gesprochen werden. Ist vorausgesetzt, das ist die Gruppe der Leute, die schon was tun damit, ist vorausgesetzt. Und dennoch ist es so, dass man Sprache lernen muss. Das ist wiederum diese bemerkenswerte Geschichte. Ich kann nicht deswegen, weil ich mich sowieso schon verständigen kann, übersehen, dass es Leute gibt, dass es Situationen gibt, in denen ich mich nicht verständigen kann, in denen ich eine andere Sprache lernen muss, oder aber im Zusammenhang mit dem Kind, dass es Situationen gibt, in denen dieses Lernen am Anfang steht, nicht? Und wenn ich sage jetzt, es steht am Anfang, das Lernen der Sprache steht am Anfang, dann habe ich diesen wesentlichen strukturellen, systematischen Punkt, dass ich jetzt sowohl am Beginn des Buches den Anfang von etwas, nämlich von Sprachkompetenz habe, Und ich habe aus systematischer Sicht den Fokus darauf, dass Sprache entwickelt wird von der Stelle aus, an der jemand in die Sprache eintritt. Das ist gegeben, aber das Ding ist jetzt in diesem ganzen Zusammenhang zu sehen, dass der Anfang beim Eintreten in die Sprache, in das Leben, dass dieser Anfang eigentlich immer ein Fehlanfang gleichzeitig ist, weil etwas da sein muss. Es hat immer schon was angefangen, bevor derjenige, diejenige anfangen kann. Und die Formulierung, es hat immer schon etwas angefangen, ist ebenfalls sehr, sehr missdeutend, sehr, sehr leicht zu missdeuten, wenn ich sage, es hat immer schon, das ist eine Sache, die zum Beispiel stark heideggeranisiert, nicht?